Ja, liebe Geschwister, wir wollen uns heute Morgen mal mit einem alttestamentlichen Buch beschäftigen, das sehr, sehr interessant ist für unsere heutige Zeit, und zwar mit dem Buch Prediger. Wir haben mal in den Ferien als Familie dieses Buch durchgenommen und ich war erstaunt, wie unsere Kinder auch interessiert waren über das, was dieser Mann Gottes, Salomo, über sein Leben, über die Bilanz seines Lebens, über den Sinn des Lebens zu sagen hat, wie das doch auch in unsere Zeit hineinspricht. Mit Gottes Hilfe wollen wir einfach einige Auszüge aus diesem Lebensbericht des alten Salomo miteinander betrachten. Und ich denke, das hat uns heutigen Menschen, auch uns Gläubigen, eine ganze Menge zu sagen, was Salomo durch den Geist Gottes geleitet am Ende seines Lebens wiedergibt. Und vielleicht noch ganz kurz zu diesem Salomo. Ein bemerkenswerter Mann Gottes. Er war der Sohn Davids. Er war als junger Mensch, als Kind, als Jugendlicher hat er einen wunderbaren Vater gehabt, gesehen, wie dieser Vater, ein Mann nach dem Herzen Gottes, dem Herrn gedient hat, den Herrn geliebt hat, durch Höhen und Tiefen gegangen ist. Und Salomo hat ganz gewiss selber einen guten Anfang gehabt. Er hat in ganz besonderer Weise die Gnade Gottes erfahren. Er bekam diesen besonderen Namen Jedidja, der Geliebte des Herrn. Und der Herr ist ihm erschienen am Anfang seines Dienstes als König, als er noch ein junger Mann war. Da war er demütig, war er sich tief dessen bewusst, wie abhängig er von Gott ist, wie sehr er Weisheit braucht, um regieren zu können, dieses große Volk, so hat er es damals gesagt. Und Salomo hat einen guten Anfang gemacht mit dem Herrn. Salomo hat viele Jahre seines Lebens damit zugebracht, den Tempel Gottes zu bauen. Das war sein großer Auftrag, den ihm sein Vater noch übergeben hat. Und vielleicht lesen wir das auch einmal, was der Vater ihm mitgegeben hat. Das sind ja so Dinge, die sind eigentlich immer ganz wichtig, auch wenn heutzutage viele junge Menschen das nicht so wichtig nehmen, was ihre Eltern ihnen geistlich mitgeben wollen. Aber David hat in 1. Chronik 28 seinem Sohn Salomo etwas mitgegeben. Da sagt er, und du, mein Sohn Salomo, erkenne den Gott deines Vaters und diene ihm von ganzem Herzen und mit williger Seele. Denn der Herr erforscht alle Herzen und erkennt alles Trachten der Gedanken. Wenn du ihn suchst, so wird er sich von dir finden lassen. Wenn du ihn aber verlässt, so wird er dich verwerfen auf ewig. So habe nun Acht, denn der Herr hat dich erwählt, ihm ein Haus als Heiligtum zu bauen. Sei stark und führe es aus. Und dann lesen wir noch einmal in Vers 20 ein Zuspruch von David. Sei stark und mutig und führe es aus. Fürchte dich nicht und erschrick nicht, denn der Gott, der Herr, mein Gott, ist mit dir und wird dich nicht loslassen, noch dich verlassen, bis du alle Werke für den Dienst am Haus des Herrn vollendet hast. Nun, so war es. Der König David hat diesen großen, herrlichen Tempel gebaut und er durfte es erleben, nachdem er diesen Tempel mit einem sehr, sehr tiefgehenden Gebet eingeweiht hat, dass die Herrlichkeit Gottes, die Gegenwart Gottes, die Wolke der Herrlichkeit dieses Haus Gottes erfüllt hat. Und dann, wir lesen, dass David, ich denke, 7 Jahre an dem Haus des Herrn gebaut hat. Und dann hat er, Salomo, und dann hat er 14 Jahre an seinem eigenen Haus gebaut. Und wir lesen das nicht so genau. Aber irgendwann, dort, wo diese Ausrichtung des Königs Salomo wegging von dem Haus des Herrn und hinging zu seinem eigenen Haus, da geschah eine Abweichung vom Herrn. Ich denke, dass er in seiner mittleren Zeit, wo er wirklich noch dem Herrn gedient hat, das Buch der Sprüche geschrieben hat. Und das Buch Prediger hat er ganz am Ende seines Lebens geschrieben. Das ist das Buch eines alten Mannes, der zurückschaut auf sein Leben. Und was er da sehen musste, war nicht sehr schön, nicht sehr erfreulich. Der König David konnte auf sein Leben zurückblicken und es war ein einziger Lobpreis. Ja. Im Rückblick hat er erkannt, wie Gott mit ihm war, ihn gestärkt hat. Er hat auch Fehler gemacht. Er hat sich schwer versündigt an einer bestimmten Zeit. Aber letztlich hat er den Lauf vollenden können, als treuer Diener Gottes. Bei Salomo war das etwas anders. Salomo hatte eine Zeit, ich denke, das war so etwa die zweite Lebenshälfte, und das ist manchmal auch diese Sache mit der Midlife-Crisis, ist nicht ganz ohne. Ja? Wenn man da in dieser Mitte der Jahre ist und seine eigenen Kräfte ein bisschen abnehmen sieht, da kommen manche Menschen, auch Gläubige, auf falsche Gedanken und richten sich an falschen Dingen aus. Jedenfalls Salomo, von ihm wird bezeugt, dass seine vielen, vielen Frauen, die er hatte, dass sie sein Herz von Gott abgewandt haben, dass er letztlich seinen Frauen, nachdem er den Tempel Gottes gebaut hatte, Götzentempel gebaut hat, und später hat er sogar selber in diesen Götzentempeln geopfert. Und das war der Tiefpunkt. Da ist Salomo tief abgefallen und abgewichen von seinem Gott und auch von dem, was Gott ihm eigentlich anvertraut hat. Und dennoch bin ich überzeugt, Salomo ist wieder zurückgekommen zum Herrn am Ende. Und das Buch Prediger ist eigentlich auch ein Protokoll dieser Rückkehr und eines Rückblicks eines Mannes Gottes, der wieder zurechtgebracht worden ist, der aber viele, viele Jahre vergeudet hat in sinnloser Ichhaftigkeit und Ego-Streben. Und das wollen wir mal miteinander lesen, was der Prediger, der König Salomo in seinem Alter, zu sagen hat. Ich lese mal ab Vers 1 in Kapitel 1. Die Worte des Predigers, des Sohnes Davids, des Königs in Jerusalem. O Nichtigkeit der Nichtigkeiten, spricht der Prediger. O Nichtigkeit der Nichtigkeiten. Alles ist nichtig. Was bleibt dem Menschen von all seiner Mühe, womit er sich abmüht unter der Sonne? Ein Geschlecht geht und ein anderes Geschlecht kommt, die Erde aber bleibt ewiglich. Die Sonne geht auf und die Sonne geht unter und sie eilt an ihren Ort, wo sie wieder aufgehen soll. Der Wind weht gegen Süden und wendet sich nach Norden. Es weht und wendet sich der Wind, und zu seinen Wendungen kehrt der Wind wieder zurück. Alle Flüsse laufen ins Meer, und das Meer wird doch nicht voll. An den Ort, wohin die Flüsse einmal laufen, laufen sie immer wieder. Alle Worte sind unzulänglich. Der Mensch kann es nicht in Worten ausdrücken. Das Auge sieht sich nicht satt, und das Ohr hört nie genug. Was einst gewesen ist, das wird wieder sein. Was einst geschehen ist, das wird wieder geschehen. Und es gibt nichts Neues unter der Sonne. Kann man von irgendetwas sagen, siehe, das ist neu? Längst schon war es in unbekannten Zeiten, die vor uns gewesen sind. Man gedenkt eben an das Frühere nicht mehr, und auch an das Spätere, das noch kommen soll, wird man nicht mehr gedenken bei denen, die noch später kommen sollen. Ich, der Prediger, war König über Israel in Jerusalem. Ich richtete mein Herz darauf, mit Weisheit alles zu erforschen und zu ergründen, was unter dem Himmel getan wird. Das ist ein mühseliges Geschäft, das Gott den Menschenkindern gegeben hat, damit sie sich mit ihm plagen sollen. Ich beobachtete alle Werke, die getan werden unter der Sonne, und siehe, es war alles nichtig und ein Haschen nach Wind. Krumme Sachen kann man nicht gerade machen, und die, welche fehlen, kann man nicht zählen. Da redete ich mit meinem Herzen und sprach, siehe, nun habe ich mir mehr und größere Weisheit angeeignet als alle, die vor mir über Jerusalem herrschten. Und mein Herz hat viel Weisheit und Wissenschaft gesehen. Und ich richtete mein Herz darauf, die Weisheit zu erkennen und zu erkennen, was Tollheit und Unverstand sei. Aber ich habe auch das als ein Haschen nach Wind erkannt. Denn wo viel Weisheit ist, da ist auch viel Enttäuschung. Und wer sein Wissen mehrt, der mehrt seinen Schmerz. Interessant. Was sagt Salomo hier? Er war ein Mann Gottes, berufen, dem lebendigen Gott zu dienen. Aber an einem bestimmten Punkt hat er angefangen, sein Herz auf die Dinge unter der Sonne zu richten. Und das ist ein ganz wichtiger Schlüsselbegriff, der immer wieder vorkommt, hier in diesem Buch Prediger. Wir können das ja nur ganz kurz auch ansprechen, was da drin geschrieben steht, aber es ist unter der Sonne. Das Irdische, dieses äußerliche Leben, das hat den Salomo fasziniert. Und wir müssen sagen, er war bei seinem Selbstverwirklichungsweg wahrscheinlich der am besten gestellte oder einer der am besten gestellten Menschen seiner Zeit. Er war sehr, sehr reich. Er hatte große Macht, großes Ansehen. Er konnte eigentlich machen, was er wollte. Er konnte ganz, ganz viele Dinge tun. Nachher sehen wir, er hat Bauten gebaut, er hat geforscht. Aber er hat seine Weisheit, die Gott ihm geschenkt hatte, falsch angewandt. Wozu bekommt der Mensch Weisheit? Wozu haben wir einen Verstand? Das ist eine wichtige Frage. Und wir haben es ganz bestimmt nicht nur deshalb und nicht in erster Linie deshalb, dass wir die Dinge unter der Sonne studieren und darüber nachsinnen und uns unter der Sonne aktiv mit irgendwelchen Dingen beschäftigen. Das mag unsere Hauptzeit kosten. Wenn wir einen Beruf ausfüllen, müssen wir uns mit den Dingen unter der Sonne beschäftigen. Ganz klar. Ja, wir müssen arbeiten, wir müssen Schränke bauen oder Autos konstruieren oder reparieren oder was auch immer tun. Aber wo ist unser Herz? Nun, Gott, da bin ich überzeugt davon, hat den Menschen geschaffen, damit er Gott dient und Gott erkennt und über Gott nachsinnt. Und die Weisheit war Salomo eigentlich gegeben, dass er die Wege und das Wesen des lebendigen Gottes erkennen sollte. So wie es auch im Grunde in den Psalmen steht, dass es eine wichtige Sache ist, dass wir im Heiligtum Gottes sind und nachsinnen über den Herrn. Den Herrn erkennen, seine Schönheit, seine Herrlichkeit. Dazu hat Gott uns den Verstand gegeben. Dazu hat Gott uns Weisheit gegeben, seinen Geist gegeben. Nicht, dass wir unsere Zeit verschwenden und unser Herz richten auf irdische Dinge, auf Selbstverwirklichung, auf Hobbys, auf irgendwelche Dinge, die uns vielleicht Spaß machen mögen. Der König Salomo hat ganz viele solche Dinge getan. Er hat Gärten gebaut, er hat Häuser gebaut. Wie gesagt, sein eigenes Haus war sicher ein Stück aufwendiger als das Haus Gottes. Aber letztlich kommt er zu der Bilanz, all das, all mein Forschen nach irdischen Dingen, nach dieser Schöpfung, nach den Dingen unter der Sonne, all mein Tun und Handeln ist nichtig. Es ist ein Haschen nach Wind. Und wenn wir Wind haschen wollen, dann merken wir, der entgeht uns, ja, den kriegen wir nicht zu fassen. Der geht uns zwischen den Fingern durch. Und das ist eigentlich genau diese Sache, die Nichtigkeit alles Irdischen. Und es ist so wichtig, dass wir uns das bewusst machen in einer Zeit, in der diese Welt unsere Aufmerksamkeit, unser Herz gefangen nehmen will mit unendlich vielen Dingen. Heute ist eine große Gefahr das Internet. Im Internet können wir Filmchen und Berichte und Storys über fast alles unter der Sonne sehen, darunter durchaus nette und schöne Sachen, irgendwelche Naturaufnahmen, ja. Eine Drohne fliegt über Island und macht Bergaufnahmen. Das ist ja schön, das ist ja interessant irgendwo und nett. Aber was bleibt denn davon? Wisst ihr, und das ist diese Frage, die sollten sich eigentlich junge Menschen stellen. Salomo war ein alter Mensch, wo er sich diese Frage gestellt hat. Resigniert im Rückblick. Was bleibt denn von all dem, was ich jahrelang gemacht habe? Und er muss sagen, Nichtigkeit. Es ist für die Katz, es ist nichtig, es bringt nichts, es bringt keine Ewigkeitsfrucht. Und wisst ihr, das ist auch so eine Sache, eigentlich hat Gott den Menschen dafür geschaffen, dass er Ewigkeitsfrucht bringt, dass er Gott dient. Ich bin überzeugt, das, was die Erlösten im Buch der Offenbarung singen und dankend Gott bekennen, das war von Anfang an die Urbestimmung des Menschen, nämlich König und Priester zu sein für Gott. Das Geschöpf Gottes, das Gott am meisten privilegiert hat auf der Erde, das Gott erkennen kann, das Gott lieben kann, das einen freien Willen hat in gewisser Weise und einen Verstand und Weisheit, das wurde uns alles gegeben, um für Gott zu leben und Gott zu dienen. Und wenn wir das für unsere eigensüchtige Selbstverwirklichung, für ein Leben unter der Sonne missbrauchen, dann werden wir einmal so letztlich unsere Bilanz ziehen müssen wie Salomo auch. Es ist alles nichtig. Es war umsonst. Es hat nichts gebracht. Und davor will uns Gott bewahren. Deswegen hat er auch dieses Buch Prediger in sein heiliges Buch in die Bibel hineinschreiben lassen, damit wir lernen, unser Leben auf das Wesentliche auszurichten. Und das Wesentliche, das ist Gott und sein Wille. Das Wesentliche ist, dass wir zur Ehre Gottes ein Leben führen, das Gott dient, und es wirklich auch ein Zeugnis für Gott ist. Und dazu hatte Salomo wirklich reichlich Gelegenheit. Und zu seinen besten Zeiten hat er genau das getan. Da kam die Königin von Saba und über viele hunderte von Kilometern angereist, um die Weisheit Salomos zu erkennen. Und damals war Salomo noch ein Mann Gottes, der ein Zeugnis sein konnte, sodass letztlich auch der Herr Jesus gesagt hat, ja, dass Salomo ja ein Vorbild von ihm war. ja, als König, ein schwaches Vorbild auf diesen herrlichen König der Könige, der einmal in Jerusalem sein Reich aufrichten wird, der Herr Jesus. Aber später ist er von seiner Weisheit zur Torheit abgeglitten, indem er Götzendienst betrieben hat. Und dann hat sein Herz sich Gott gegenüber zugemacht. Und das ist etwas Schreckliches mit unserem Herzen. Wir können in einer äußerlichen, formalen Beziehung zu Gott stehen, sodass vielleicht andere denken, ja, das ist ein Christ. Und ich selber sage vielleicht auch, ich bin ein Christ. Aber mein Herz ist nicht bei dem Herrn, sondern ich betreibe irgendwelche eigensüchtigen Dinge, einen Ego-Trip und lebe für mich selber, lebe für die Dinge, die unter der Sonne sind, anstatt für die Ewigkeit zu leben. Und das ist Torheit, das sagt uns der Prediger, das ist Nichtigkeit. Und deswegen ist dieses Buch ein ganz gewaltiger Aufruf, für das Wesentliche zu leben und sich auf den Herrn auszurichten, statt auf irdische Dinge. Vielleicht noch ein paar Auszüge aus dem Buch Prediger, die das unterstreichen, was ich gerade gesagt habe. Kapitel 2, ab Vers 1. Ich dachte in meinem Herzen, auf, ich will es mit der Freude versuchen und das Gute genießen. Aber siehe, auch das ist nichtig. Vom Lachen sprach ich, es ist töricht. Und von der Freude, was bringt sie? Ich nahm mir in meinem Herzen vor, mein Leib mit Wein zu verwöhnen, doch so, dass mein Herz in Weisheit die Leitung behielte und mich an die Torheit zu halten, bis ich sähe, was für die Menschenkinder gut zu tun sei in ihren gezählten Lebenstagen unter dem Himmel. Ich führte große Unternehmungen durch. Ich baute mir Häuser, pflanzte mir Weinberge. Ich schuf mir Gärten und Parkanlagen und pflanzte darin Fruchtbäume jeder Art. Ich legte mir Wasserteiche an, um daraus den sprossenden Baumwald zu tränken. Ich kaufte Knechte und Mägde und hatte auch Gesinde, das in meinem eigenen Haus geboren war. So hatte ich auch größere Rinder und Schafherden als alle, die vor mir in Jerusalem gewesen waren. Ich sammelte mir auch Silber und Gold, Schätze der Könige und Länder. Ich verschaffte mir Sänger und Sängerinnen und was zur Wohllust der Menschensöhne dient, Frauen über Frauen. Und ich wurde größer und reicher als alle, die vor mir in Jerusalem gewesen waren. Auch blieb meine Weisheit bei mir. Und ich versagte meinen Augen nichts von allem, was sie begehrten. Ich hielt mein Herz von keiner Freude zurück, denn mein Herz schöpfte Freude aus all meiner Mühe, und das war mein Teil von all meiner Mühe. Als ich mich aber umsah nach all meinen Werken, die meine Hände gemacht hatten, und nach der Mühe, die ich mir gegeben hatte, um sie zu vollbringen, siehe, da war alles nichtig und ein Haschen nach Wind und nichts Bleibendes unter der Sonne. Später sagt er von Gott, er hat alles vortrefflich gemacht zu seiner Zeit. Auch die Ewigkeit hat er ihnen ins Herz gelegt. Ja, der Mensch ist eigentlich geschaffen, um für Gott zu leben, um Ewigkeitsfrucht zu bringen. Und deswegen diese Unbefriedigtheit. Salomo muss zurückblicken auf die Zeit, wo er vom Herrn abgedriftet war. Da hat er sich beschäftigt mit vielen Dingen. Und das ist auch unser Problem. Unser Herz versucht, sich zu betäuben, wenn wir genau wissen, ich bin nicht in Ordnung mit dem Herrn. Ich lebe eigentlich ein Leben, so wie ich es nicht leben sollte. Dann verfallen wir ganz oft in richtigen Aktivismus. Ja? Dann machen wir dieses und jenes und arbeiten und schaffen und verschaffen uns Vergnügungen, jagen dem Vergnügen nach. Und dann dürfen wir auf den hören, der mehr Vergnügen hatte, als wir alle zusammen. Kriegen wir gar nicht hin, so viel Vergnügen zu schaffen. Da haben wir auch gar nicht das Geld dafür, Gott sei Dank. Aber die Bilanz ist wichtig, die dieser Mann ziehen muss. Es war alles nichtig und ein Haschen nach Wind. Verschwendet eure Zeit nicht damit, nach Vergnügungen zu jagen. Die Lüste des Fleisches zu befriedigen, würde man neutestamentlich sagen. Es bringt nur Tod und Verderben. Es bringt nur Elend und Leid. Es ist ein Haschen nach Wind. Wie gesagt, der König Salomo hat sicherlich nichts Böses getan. Er hat seine Lüste befriedigt im Rahmen der Gebote Gottes, aber er hat die falschen Prioritäten gesetzt. Er hat sich auf das Irdische konzentriert und hat dem Irdischen nachgejagt, anstatt dem Herrn von ganzem Herzen zu dienen und seine Freude am Herrn zu haben. Habe deine Lust am Herrn. Das ist viel, viel wichtiger und das bringt bleibende Ewigkeitsfrucht. Und Salomo muss nüchtern sagen, nichts Bleibendes unter der Sonne. Ja, wo gibt es etwas Bleibendes? Im Himmel, über der Sonne. Dort, wo der Herr und seine Herrlichkeit ist. Dort, wo der Lohn wartet auf die, die an den Herrn Jesus glauben und die dem Herrn dienen. Das hat der Herr Jesus wieder aufgegriffen, hat gesagt, sammelt euch doch keine Schätze hier auf Erden, die verrosten, die nicht bleiben, sondern sammelt euch Schätze im Himmel. Ein Leben, das für den Herrn Jesus hingegeben ist, ein Leben, das für die geistlichen, göttlichen Dinge gelebt wird, das ist das einzig lebenswerte Leben. Das ist eigentlich die Aussage vom Buch Prediger, und zwar aus dem Negativen. Ja? Er kommt gar nicht so direkt auf dieses Leben für Gott zu sprechen, aber er sagt uns, das andere, was dir vielleicht toll erscheint, was du vielleicht ganz wunderbar findest, dass du sagst, ich will ein tolles, dickes Auto fahren, ich will mal 20.000 Euro im Monat verdienen, ich will mal ganz groß rauskommen in der Welt, das ist alles nichtig. Selbst wenn du es erreichst, wird es dich nicht befriedigen, sondern es wird letztlich Fäulnis und Dürre in deine Seele senden, wenn du statt der Dinge Gottes die Dinge dieser Welt zu Götzen machst und ihnen nachjagst. Das ist eigentlich diese Botschaft, dass es nichtig ist, wenn wir den Dingen dieser Welt nachjagen. Ich möchte einige Dinge einfach mal übergehen, die da auch im Buch Prediger stehen. Es ist mal lohnend, das mal in Ruhe zu lesen. Ich möchte einfach noch mal im 11. Kapitel einhaken. Und da macht der Prediger eine Anwendung für junge Menschen. Und diese Predigt ist ganz gewiss auch für Ältere gedacht, aber sie ist sicherlich auch eine Botschaft für Jüngere, weil das, was der König Salomo am Ende seines Lebens mitgeteilt hat, das hat er mitgeteilt, damit junge Menschen, vielleicht auch sein eigener Sohn, nicht diesen Irrweg gehen, den er bis zum Ende gegangen ist, um dann eben festzustellen, Nichtigkeit. Und dann lesen wir in Kapitel 11, Vers 9, freue dich nur in deiner Jugend, junger Mann, und lass dein Herz fröhlich sein in den Tagen deines Jugendalters. Wandle in den Wegen deines Herzens und nach dem, was deine Augen sehen. Doch sollst du dabei wissen, dass dir Gott über dies alles ein Urteil sprechen wird. Entferne den Unmut aus deinem Herzen und halte das Übel von deinem Leib fern, denn Jugend und dunkles Haar sind nichtig. Und gedenke an deinen Schöpfer in den Tagen deiner Jugend, ehe die bösen Tage kommen und die Jahre herannahen, von denen du sagen wirst, sie gefallen mir nicht. Ja? Also der König Salomo hat hier eine Botschaft. Er sagt, wenn du dein Leben als junger Mensch die falschen Ziele dir setzt, wenn du meinst, du musst die irdischen Vergnügungen dieser Welt alle mitnehmen und schiebst Gott auf die Seite und willst erst einmal von Gott nichts wissen, denkst dir vielleicht, ach, bekehren kann ich mich noch, wenn ich mal die ganzen Lüste dieser Welt ausgekostet habe, dann lebst du falsch. Ja. Ich meine, dieser Spruch sagt ganz klar, auch als Christ mit dem Herrn Jesus zu leben, heißt nicht, dass wir irgendwie ein sauertöpfischer Asket sein müssen, der sich jede Freude und jede irdischen Freuden versagt. Das ist absolut nicht der Fall. Ja, das sagt die Bibel hier auch ganz deutlich. Wir können sehr wohl dankbar auch gewisse Dinge einfach annehmen und auch in unserem Leben genießen, die Gott uns darreicht. So heißt es im 1. Timotheus 6. Ja? Aber wir sollen sie aus der Hand Gottes nehmen und wir sollen mit ihnen umgehen in dem Bewusstsein, dass Gott über unser Leben ein Urteil sprechen wird. Ja? Wir ziehen manchmal nicht so gerne Bilanz, sondern wir schieben das lieber von uns weg und sagen, jetzt will ich einfach mal das machen, was mir Spaß macht. Aber die Bibel erinnert uns daran, schau mal, es gibt ein Gericht Gottes. Gott wird dein Leben beurteilen und du wirst einmal vor Gott manche Dinge bereuen, dann tu sie doch erst gar nicht, bevor du sie bereuen musst. Das ist eigentlich die Perspektive, die uns das Buch Prediger gibt und ich denke, das ist etwas ganz Wichtiges, dass wir in unserer Jugend nachdenken, was ist wichtig? Was ist die Priorität, die ich setzen möchte? Will ich mein Leben verschwenden in irdischen Lüsten? Will ich mein Leben vergeuden, darin irgendwelchen menschlichen Zielen nachzujagen? Oder will ich mein Leben für den Herrn Jesus leben? Will ich für Gott Frucht bringen, die in Ewigkeit bleibt? Und das Buch Prediger ermutigt uns, da die richtigen Schwerpunkte zu setzen, uns die richtigen Ziele zu setzen, und zwar möglichst schon als junger Mensch. Es ist traurig. Ich denke, der König Salomo musste von seinen 70 Jahren bestimmt 30 bitterlich abschreiben und sagen, das war alles nichtig. Das werde ich mal zutiefst bereuen, wenn ich vor Gott stehen muss. Deswegen sagt er den jungen Menschen, schau, dass du weißt, Gott wird dir über dies alles ein Urteil sprechen. Und deswegen gedenke an deinen Schöpfer in den Tagen deiner Jugend. Auch das ist wichtig. Heute will die Welt die Menschen vergessen lassen, dass wir Menschen Geschöpfe des ewigen, allmächtigen Gottes sind. Und wenn wir das sind, das ist uns klar, dann bedeutet es auch, mein Leben kann ich nicht frei verfügen, wie mir's gefällt. Mein Leben ist in der Hand meines Schöpfers. Gott hat es mir gegeben zu einem bestimmten Zweck. Ich kann das nicht einfach benutzen, wie ich das will. Es hat eine Zweckbestimmung. Und wenn ich die breche, dann mache ich etwas kaputt in meinem Leben und habe am Ende das ewige Gericht der Hölle zu erwarten. Und deswegen ist dieser Ruf zur Umkehr so wichtig, dass wir wirklich Buße tun, unser Leben ganz dem Herrn Jesus übergeben, der sein Leben für uns gelassen hat, um uns Vergebung der Schuld zu geben, damit wir die richtigen Prioritäten setzen und damit unser Leben wirklich für die richtigen Ziele gelebt wird. Ich möchte da mal als Kontrast zu dem König Salomo den Apostel Paulus setzen. Das war das Vorbild im Neuen Testament eines Lebens, das ganz dem Herrn Jesus geweiht und hingegeben war. Der Apostel Paulus war ein fröhlicher, ein froher Mann. Der war nicht irgendwie sauertöpfisch, der war nicht irgendwie verklemmt und hat irgendwie Probleme gehabt und sich die ganze Zeit irgendwie nur geärgert, dass er nicht dieses oder jenes darf, sondern er hat ein überströmendes, freudiges Leben gelebt, das hingegeben war für seinen Gott. Vielleicht lesen wir mal als Kontrast aus Philipper 3 diese bekannten Verse, wo der Apostel Paulus auch gegen Ende seines Lebens eine Bilanz zieht. Und die fällt ganz, ganz anders aus als die Bilanz des Königs Salomo. Philipper 3, ab Vers 7. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Der Apostel Paulus hatte als Saulus von Tarsus alles, was ein Jude sich damals wünschen konnte. Er war ein Pharisäer, das heißt, er gehörte zur religiösen Elite der Juden, zu denen, die es ganz besonders ernst nahmen, die ein abgesondertes Leben für Gott führen wollten. Er war bei einem der bekanntesten Gesetzeslehrer, einem der angesehensten Rabbis unterrichtet worden. Er war ganz sicher ein Nachwuchstalent, das schon ein Stück vorgemerkt war für das Nachrücken in den Hohen Rat. Und da hätte er vielleicht ganz große Karriere machen können. Er hatte ein großes Ansehen aufgrund seines Eifers für das Gesetz bei den Juden. Und dann? Ja, dann ist ihm Christus begegnet. Der Herr Jesus hat sich ihm geoffenbart in seiner strahlenden Lichtesherrlichkeit als der himmlische Herr, der das Opfer vollbracht hat, der auferstanden ist, der in den Himmel aufgefahren ist. Und ihm war klar, mein ganzer religiöser Eifer, meine ganzen Lehren, die ich von meinen Vorvätern ererbt habe, mit denen ich, die mein Stolz waren, mit denen ich brillieren konnte, sind alle nichtig. Sind alle verkehrt gewesen. Das war der große Irrtum meines Lebens. Und jetzt kommt da der Herr Jesus, der auferstanden und verherrlichte. Und um seinetwillen hat er alles aufgegeben, was er hatte an menschlichen Qualitäten, an Ruhm und Ansehen vor der Welt, vor den Juden damals, vor seinem Volk. Und er war bereit, ja, Auswurf zu sein. Ein Narr um Christi willen. Einer, den alle gehasst haben und verfolgt haben ein Stück weit. Sowohl die Heiden als auch die Juden. Jedenfalls die, die seine Botschaft ablehnen. Er war bereit, ein Botschafter für Jesus Christus zu werden und sein Leben ganz dem Herrn zu weihen. Und hat er das bereuen müssen? Musste er am Schluss sagen, alles nichtig? Nein, absolut nicht. Sondern er hat gesagt, ich achte es alles für Schaden, für Dreck, meine ganze Vergangenheit, mein Ruhm, mein Stolz, alles, worauf ich früher stolz war, das ist für mich jetzt völlig unwichtig und nichtig geworden. Aber eines ist für mich wichtig geworden, der Herr Jesus. Dieser Herr, den Gott als den Obersten, als das Haupt, als den verherrlichten Herrscher erhoben hat, auch wenn er von den Menschen verworfen ist, diesem Herrn will ich dienen, mit jeder Faser meines Herzens. Das macht mich glücklich. Das war das Bekenntnis des Apostels Paulus. Und er war bereit, dafür zu leiden. Er war bereit, dafür geschmäht zu werden. Er war bereit, wirklich von den Juden gehasst zu werden, die er so sehr geliebt hat. Er hat von den Juden gesagt, ich würde am liebsten verbannt sein von Christus, wenn sie doch gerettet würden. Und trotzdem musste er immer wieder feststellen, in jeder Synagoge, wo er hinkam, sobald er anfing, den Herrn Jesus zu predigen, haben ihn die Juden verprügelt, hinausgetrieben, verfolgt und gehasst. Und trotzdem, er hat ein erfülltes Leben gehabt. Ein Leben, das Frucht brachte für Gott. Und das war ihm das Allerwichtigste. Ihm hat das alles andere, die ganze Welt, war für ihn uninteressant geworden. Und das ist etwas, das kann der Herr auch uns schenken, wenn wir uns ihm ganz zur Verfügung stellen und unser Leben ihm zur Verfügung stellen, dass er uns einfach eine Einsicht gibt in die Nichtigkeit all der Freuden dieser Welt. Nicht, dass wir auf sie völlig verzichten müssten. Auch der Apostel Paulus hat gesagt, ja, ich habe manchmal Überfluss, ja, und dann danke ich Gott und genieße den Überfluss. Und wenn ich Mangel habe und verfolgt werde, dann danke ich Gott auch. Wenn wir das sagen können, dann ist es gut für uns. Ja, aber für uns ist oft so, wenn unsere irdischen und weltlichen und diesseitigen Hoffnungen und Wünsche auf Selbstverwirklichung nicht erfüllt werden, durchkreuzt werden, dann werden wir bitter. Dann haben wir das böse Gefühl, Gott hat uns was vorenthalten. Gott gönnt uns das nicht. Und wir kriegen Probleme, wir murren. Und das sollte nicht so sein. Wenn wir wirklich diese Perspektive haben, die Gott in der Bibel uns zeigt im Neuen Testament, auch gerade durch die Lehre des Apostels Paulus, dann kann ich sagen, ich brauche all diese irdischen Dinge nicht. Okay, es ist Gottes Wille, dass ich einen Beruf ausübe, dass ich meine alltäglichen Pflichten erfülle, gar keine Frage. Aber ich muss mein Herz nicht dranhängen. Das soll nicht das sein, nach dem mein Herz strebt, sondern vielmehr danach, den Herrn Jesus zu erkennen und zu lieben und für ihn zu leben. Der Apostel Paulus sagt, alles übertrifft die Erkenntnis des Herrn Jesus Christus. Können wir das auch so sagen? Ich fürchte, da haben wir Mühe damit. Ja? Aber das ist die Wahrheit. Also uns Zeit zu nehmen, über den Herrn Jesus nachzudenken, in seinem Wort zu forschen und ihm nachzufolgen, ihm zu dienen, auch nachzudenken, wenn er uns manchmal züchtigt, wenn er uns manchmal schwierige Wege führt, dass wir seine Liebe darin erkennen, dass wir seine Wege erkennen. Das ist etwas Lohnenswertes. Das bedeutet, dass wir die richtigen Prioritäten haben, für die Gott uns eigentlich geschaffen hat. Wir sind nicht geschaffen für ein eigensüchtiges, selbstsüchtiges Leben in unseren eigenen Lüsten, sondern wir sind geschaffen, Könige und Priester für Gott zu sein. Das war das, was der Apostel Paulus ergriffen hat. Er hat so gelebt. Er war der Auswurf von allen, aber war ein König und ein Priester im Inneren. Ja? Und er wusste, wenn der Herr wiederkommt, dann werde ich wirklich ein König und ein Priester sein und dann wird eine Herrlichkeit mein Lohn sein. Für die sind alle Leiden dieser Zeit es wert. Ja, das war die Perspektive des Apostels Paulus. Vielleicht erinnern wir uns nochmal, 2. Korintherbrief, wie er das da sagt. 2. Korinther 4, Vers 16 bis 18. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Das heißt, es währt nur eine gewisse Zeit. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Erkennen wir die Verbindung zu Salomo? Salomo war die ganze Zeit beschäftigt mit sichtbaren und zeitlichen Dingen, mit äußerlichen Dingen unter der Sonne. Und am Ende sagt er ganz enttäuscht, es währt nicht für die Ewigkeit. Es ist alles vergänglich, ist alles nichtig. Der Apostel Paulus hat in seinem Leben die richtigen Prioritäten gesetzt. Er hat ein Leben geführt, das erfüllt war von dem Herrn Jesus und das danach strebte, immer mehr den Herrn Jesus zu erkennen, ihm immer ähnlicher zu werden und ihm Frucht zu bringen, ihm zu dienen. Und dieses Leben war ein freudiges Leben, ein erfülltes Leben. Vielleicht lesen wir da auch noch einmal aus Apostelgeschichte 20. Das finde ich so beeindruckend, wie der Apostel Paulus mit seinen Leiden umgeht. Ihm wurde vom Geist Gottes immer wieder gesagt, als er nach Jerusalem ziehen wollte, auf dich warten Fesseln und Leiden und Bedrängnis. Und dann bekennt er das in Apostelgeschichte 20, ab Vers 22. Und siehe, jetzt reise ich gebunden im Geist nach Jerusalem, ohne zu wissen, was mir dort begegnen wird. Außer, dass der Heilige Geist von Stadt zu Stadt Zeugnis gibt und sagt, dass Fesseln und Bedrängnisse auf mich warten. Aber auf das alles nehme ich keine Rücksicht. Mein Leben ist mir auch selbst nicht teuer, wenn es gilt, meinen Lauf mit Freuden zu vollenden und den Dienst, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, nämlich das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Mein Leben ist mir auch selbst nicht wichtig. Ich bin bereit, ausgegossen zu werden als Trankopfer, sagt er an einer anderen Stelle. Ich bin bereit, für den Herrn Jesus zu leiden und zu sterben. Das macht mir keine Probleme. Ich habe keine Angst davor. Das ist herausfordernd für uns. Aber das ist einfach nur ein Leben von einem Mann Gottes, der sein ganzes Leben dem Herrn Jesus geweiht hatte und der bereit war, die richtigen Prioritäten zu setzen. Und dann hat Gott ihm auch das geschenkt, dass er wirklich bereit war, auch Leiden und Schwierigkeiten für den Herrn mit Freuden auf sich zu nehmen. Er war nicht sauertöpfisch, nicht voller Reue und Bedauern über all die weltlichen Lüste und Selbstverwirklichungsmöglichkeiten, die er hat an sich vorüberziehen lassen. Sondern er hat sich gefreut, weil er wusste, das ist genau das Richtige. Das andere würde mich nie befriedigen. Aber das ist der Weg, den Gott mir gewiesen hat. Und da kann ich wirklich Frucht für die Ewigkeit bringen. Etwas, was bleibt, wenn alle diese irdischen Lüste vorbei sind. Und das sollten auch wir uns wirklich zu Herzen nehmen. Und das bedeutet, dass wir ernst machen mit dem Herrn Jesus, solange noch die Zeit ist. Dass wir nicht unsere Jugendzeit vergeuden mit dem Haschen nach Wind, mit Nichtigkeiten, sondern dass wir unser Leben schon von Anfang an dem Herrn Jesus weihen. Dann werden wir trotzdem eine Lehre machen oder eine Ausbildung. Wir werden im Beruf arbeiten. Wir werden, wenn Gott es so will, eine Familie gründen. Aber unser Herz wird bei dem Herrn Jesus sein und das Verlangen haben, dem Herrn Jesus zu dienen. Und das bringt Ewigkeitsfrucht. Und alles, was wir getrennt von dem Herrn in eigensüchtiger Selbstverwirklichung tun, auch als Christen, das verbrennt, verdirbt und zieht uns auch ein Stück weg vom Herrn. Ja, wir sehen in dem Salomo ein leeres Herz, ein enttäuschtes Herz, frustriert, ausgebrannt. Er hat zum Herrn gefunden, er hat Vergebung bekommen, ich bin überzeugt davon. Ja. Alle heiligen Schriften sind von heiligen Männern Gottes geschrieben worden, auch Prediger und Sprüche. Ja. Aber er war ein Heiliger, der ganz, ganz viel Abirrung und Verlust erdulden musste und der so eine resignierte und traurige Endbotschaft hatte. Die Endbotschaft des Apostels Paulus lassen wir uns auch noch mal vor Augen. 2. Timotheus 4. Das war seine Lebensbilanz. 2. Timotheus 4, Vers 6. Geschrieben im Gefängnis im Angesicht eines nahen, grausamen Todes. Es war schon klar, Nero würde ihn umbringen und ganz sicher war das nicht nur so ein ganz einfacher Tod. Ja. Aber er sagt, Vers 6, denn ich werde schon geopfert und die Zeit meines Aufbruchs ist nahe. Er hat seinen Tod als Aufbruch in die Himmelsherrlichkeit zu dem Herrn Jesus verstanden. Er war einverstanden damit zu sterben. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Also er hat zurückgeblickt auf sein Leben, er hat gewusst, es war gut so. Ich habe den Lauf vollendet. Ich bin nicht zwischendrin weggerannt und habe Umwege gemacht. Ich bin nicht zwischendrin hingefallen und liegen geblieben, sondern ich habe den Lauf bis zum Ziel vollendet. Ich habe den Glauben und die Treue bewahrt. Ihr Lieben, das ist so wichtig. Wenn wir einen guten Anfang gemacht haben, heißt es nicht, dass wir auch gut weitermachen. Es ist wichtig, dass wir immer wieder auch uns prüfen, wie stehe ich zu dem Herrn? Stimmen meine Prioritäten noch? Will ich wirklich für ihn leben oder für mich selbst? Und da wollen wir uns nochmal erinnern, was der Apostel Paulus in 2. Korinther 5, Vers 14 und 15 sagt. Das ist eigentlich das Geheimnis seiner Lebenseinstellung. Da heißt es, denn die Liebe des Christus drängt uns. Da wir von diesem überzeugt sind, wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Gestorben den eigenen Lüsten. Gestorben der Welt. Galater 6 sagt der Apostel Paulus, die Welt ist für mich gekreuzigt und ich bin der Welt gekreuzigt. Das ist die Stellung eines geisterfüllten Christen, der für den Himmel lebt und nicht für die irdischen Dinge. Wenn einer gestorben ist, wenn Christus gestorben ist, sind alle, die ihm angehören, geistlicherweise ihrem Eigenleben gestorben. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nun lebe ich aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. So sagt es der Apostel Paulus in Galater 2,20. Und deswegen hat er diese Siegesperspektive, diese Ewigkeitsperspektive. Und da lesen wir in Vers 15, und er, der Herr Jesus, ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Das ist unsere Ewigkeitsperspektive. Wenn wir gläubig sind an den Herrn, dann lasst uns doch so auch leben, dass wir mitten in all unseren täglichen Pflichten, die wir gar nicht verlassen sollen und verlassen brauchen, dass wir trotzdem die Grundausrichtung haben, ich will dem Herrn dienen, ich will Ewigkeitsfrucht bringen. Ich will kein Leben leben, wo ich wie Salomo am Schluss sagen muss, ich habe diesen irdischen Lüsten und jenen Karriereträumen nachgehangen, ich habe Häuser gebaut, ich habe Reichtum angehäuft und am Ende muss ich sagen, es war alles umsonst, alles nichtig. Ja? Und es ist wichtig, gerade für junge Menschen, dass wir die richtige Entscheidung treffen, solange die Weichen unserem Leben noch nicht auf einem ganz verfahrenen Gleise gestellt sind, sondern wo wir noch die richtigen Zukunftsentscheidungen auch treffen können. Und das ist die Liebe Gottes, die uns das Beispiel des Apostels Paulus vor Augen stellt. Es ist auch die Liebe Gottes, die uns das Zeugnis des Salomo gegeben hat. Das ist nicht umsonst. Ja? Lest mal den Prediger und denkt mal drüber nach, was hat es mir zu sagen? Ja? Was will mein himmlischer Vater mir sagen? Oder auch wenn wir noch gar nicht die Entscheidung für den Herrn Jesus getroffen haben, dann hat dieser Prediger uns auch etwas zu sagen. Vielleicht wollen wir auch noch einmal aus dem 12. Kapitel den Abschluss lesen. Das ist die Bilanz, die Schlussbilanz des Salomo. Vers 11, Prediger 12 und folgende. Die Worte der Weisen sind wie Treiberstacheln und wie eingeschlagene Nägel, die gesammelten Aussprüche. Sie sind von einem einzigen Hirten gegeben. Und das ist ein Hinweis, den viele Ausleger, denke zu Recht, auch auf die Bibel deuten, auf das Wort Gottes, auf die Worte der Menschen Gottes, die von dem einen einzigen Hirten gegeben sind, die uns auch ein Stück innerlich, ja, wenn es gut geht, treffen, durchbohren, anstacheln. Zu einem ernsten Leben für den Herrn. Ja, das ist nicht etwas Böses. Ja, aber die Predigt zu Pfingsten des Apostels Petrus, da heißt es dann, da ging es ihnen durchs Herz. Ja, Gottes Wort möchte unser Herz erreichen, dass wir wirklich merken, hier redet der lebendige Gott, der mein Leben mir gegeben hat, damit ich es für ihn lebe, der mein Leben mir gegeben hat und mich lieb hat und nicht will, dass ich mein Leben verschwende im nichtigen Götzendienst. Der Salomo ist den Vergnügungen nachgejagt und hat gemerkt, es ist alles nichtig. Im Neuen Testament lesen wir von den falschen Christen der Endzeit, sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Und das ist eine ganz große Gefahr der heutigen Zeit. Es gibt keine Zeit, in der dem Durchschnittsmenschen so viel Vergnügungen, so viel Spaß, so viel Ablenkung, so viel leere Witze angeboten werden. Dinge, die einfach alle unter der Sonne sind, die von Gott ablenken, die sogar widergöttlich sind, wie in der heutigen Zeit. Und viele junge Menschen, auch junge Christen, sind in der Gefahr, sich in diesen Welten des Internets zu verlieren. Und von einem Klick zum anderen driftet die Seele weiter ab von Gott. Wir sehen irdische Dinge, wie Menschen sich irdische Ziele setzen, Karriere, Lusterfüllung und letztlich wird unser Herz ein Stück damit vergiftet und abgelenkt vom Herrn. Wir müssen die richtigen Prioritäten setzen. Das heißt auch, dass wir bestimmte Dinge einfach ablegen und nicht tun, um des Herrn willen, weil wir etwas Besseres haben. Ja, das hat gar nichts mit Gesetzlichkeit zu tun, sondern wir haben etwas Besseres und um das wirklich zu erreichen, müssen wir das Schlechtere meiden und lassen. Ja, was sagt Salomo am Ende? Und über diese hinaus, lass dich warnen, mein Sohn. Des vielen Büchermachens ist kein Ende und viel Studieren ermüdet den Leib. Lass uns die Summe aller Lehre hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das macht den ganzen Menschen aus. Denn Gott wird jedes Werk vor ein Gericht bringen, samt allem Verborgenen, es sei gut oder böse. Also am Ende stellt Salomo seine Leser, seine Kinder, uns vor den lebendigen Gott. Vor den heiligen, allmächtigen Gott, der alles sieht, der alles erkennt, der auch die verborgenen Dinge unseres Herzens erkennt, auch die Dinge, die wir in unserem Leben getan haben und die wir vor anderen verstecken. Die sieht Gott. Und deswegen ist dieser Abschluss ein Ruf zur Umkehr. Ein Ruf, sein Leben zu ordnen und dem Gott zu weihen, der es uns gegeben hat. Unser Leben ist eine Leihgabe. Wir können es nicht für uns verschwenden. Gott möchte, dass wir es für ihn verwenden, so wie er es möchte. Und das ist ein sinnerfülltes Leben, ein Leben mit Ewigkeitsperspektive. Das hat uns der Herr Jesus erworben durch sein Opfer am Kreuz. Aber wir müssen es wollen, wir müssen es ergreifen, wir müssen Entscheidungen treffen. Auch Entscheidungen gegen die ganzen Nichtigkeiten dieser Welt, die der Teufel uns anbietet, um unser Herz von dem Herrn Jesus wegzulocken. Und vielleicht zum Schluss noch einmal das Ende von Philipper 3, noch einmal der Apostel Paulus, sein Leben, seine Prioritäten, von denen dürfen wir lernen. Das ist uns als Vorbild gegeben worden als Christen. Vers 12 in Philipper 3 und folgende. Nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre. Ich jage aber danach, dass ich das auch ergreife, wofür ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Was ist dein Ziel? Was ist dir wichtig? Worum geht es im Leben? Was soll bleiben? Was soll der Schlussstrich, die Bilanz ergeben? Soll das eine Bilanz sein, so wie Salomo sie ziehen musste? Ich habe vielen irdischen Lüsten nachgejagt. Ich habe studiert, ich habe probiert, ich habe getan, gemacht. Am Ende ist alles nichtig. Haschen nach Wind, vergeblich. Keine Ewigkeitsperspektive. Oder wollen wir ein Leben mit Ewigkeitsperspektive? Ein Leben, das für den gelebt wird, der uns geliebt hat und sein Leben für uns gelassen hat, nämlich für den Herrn Jesus Christus. Und dann werden wir hier auf der Erde ein Ziel haben, bei dem sind wir noch nicht, solange wir hier auf der Erde sind. Ja? Dieses Ziel wird erst dann erreicht sein, wenn wir entrückt und verherrlicht sind, wenn unser irdischer Fleischesleib von uns weggenommen wird und wir einen Herrlichkeitsleib haben, der für den Himmel passt. Und wenn wir in den Himmel kommen, dann werden wir den Herrn Jesus sehen, wie er ist und mit ihm ungetrübte Gemeinschaft haben. Das war letztlich das Ziel des Apostels Paulus. Nicht ein irdisches Ziel. Nicht, dass er ein Denkmal kriegt. Nicht, dass er von einer Universität zum Ehrendoktor ausgerufen wird oder irgendwie ein Staat sein Fußballstadion nach ihm benennt oder irgendwelche solche Nichtigkeiten. Das war nicht das Ziel des Apostels Paulus. Sondern er wollte, dass der Herr Jesus einmal von ihm sagt, recht so, du guter und treuer Knecht, gehe ein zu der Freude deines Herrn. Und die ist im Himmel, die ist nicht auf der Erde. Und dafür war er bereit, auf der Erde alles bleiben zu lassen, was den Herrn nicht gefällt. Und all das zu erstreben, dem nachzujagen, was den Herrn erfreut, was den Dienst des Herrn betrifft, was Frucht für die Ewigkeit bringt. Und dieses Ziel, diese Ausrichtung des Lebens, das wünsche ich uns allen, dass wir das auch so ergreifen, wie es der Apostel Paulus ergriffen hat. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Vor ihm lag die Himmelsherrlichkeit. Wir haben schon seine letzten Worte gehört. Er hat gesehen, der Herr Jesus wird mir den Siegeskranz der Gerechtigkeit geben in der Himmelsherrlichkeit. Ich jage auf das Ziel zu. Nicht schlendern, nicht spazieren gehen. Jagen, zielgerichtet laufen, mit ganzem Einsatz. Ich jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Letztlich war der Herr Jesus das Ziel des Apostels Paulus. Und er hat dieses Ziel bereits erreicht. Und wenn wir dieses Ziel uns vor Augen setzen, wenn wir uns dem Herrn ausliefern, dass er uns verändern, dass er uns mit Kraft erfüllen, dass er uns gebrauchen kann nach seinem Plan und Willen, dann leben wir ein Leben, das wirklich sinnvoll ist, das nach dem Willen und Auftrag Gottes ist und das Ewigkeitsfrucht und Ewigkeitsperspektive hat. Möge der Herr uns das allen schenken. Amen.
Das ist Lied 215.
Ich bestrebe nach dem Leben, wo ich selig bin. Ich geringe mein zu dringen, bis das ich's gewinn. Hält man mich zu laufen fort, bin ich nach so
Fühlt die Seele.